Hallo alle, hier ist Wout Weghorst und kennen wir alle das Wolfenradio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's gone in for the goal of the season.
Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, wir sind immer noch dabei. Der Traum von Europa lebt dank des Sieges über den 1. FC Nürnberg. Aber jetzt steht schon der nächste Abstiegskracher sozusagen vor der Tür mit dem VfB Stuttgart. Die müssen ja auch noch ein bisschen was tun für die Relegation. Darüber rede ich mit Tim Meixner, er ist TV-Journalist in Baden-Württemberg. Und dann habe ich geredet mit Thomas Hiete vom Kicker über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg.
Auf dem Weg nach Europa.
Nein, liebe VfL-Fans, das ist keine Wiederholung aus der vergangenen Woche. Das ist schon wieder der nächste Titel für unsere Wölfinnen. Und da muss man natürlich zum Einstieg der Sendung, oder da möchte ich vielmehr noch ganz, ganz herzlich gratulieren zum Double zur deutschen Meisterschaft. Ja, Pokalsieg haben wir letzte Woche schon ordentlich abgefeiert. Mädels, Wahnsinn. Weiß ich, ist das der 6. oder der 25. Titel in 8 Jahren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unglaubliche Leistung wieder, da jetzt auch die ärgsten Konkurrenten, Stichwort FC Bayern, da wirklich wieder auf Distanz zu halten und so weiter und so fort. Und dann wirklich auf der Zielgeraden dann auch die Nerven zu behalten, erst den einen Titel einzufahren und dann ganz souverän letztendlich auch den anderen. Das ist eine ganz, ganz feine Geschichte. Und deswegen auch der Aufruf jetzt schon mal, werde ich am Ende der Sendung auch nochmal drauf kommen, am kommenden Sonntag macht die Butze voll da im AOK-Stadion, denn unsere Wölfinnen haben das finale Spiel, ganz, ganz viele Spielerinnen verlassen ja auch den VfL. Nilla Fischer zum Beispiel, die Kapitänin, ich glaube, da gibt es noch einige Tränchen dann zu verdrücken, aber die Schale wird auch übergeben und es gibt ein Fest und so weiter und so fort. Wie gesagt, mache ich dann am Ende der Sendung gerne nochmal den Hinweis. Aber erstmal nochmal die Fanfare und den herzlichen Glückwunsch nochmal auch dann für unsere Meisterwölfinnen. Und natürlich ebenfalls sehr gut unterwegs gewesen sind unsere Männer, Profimannschaft, Trainer Bruno Labbadia, musste wieder einige Ausfälle verkraften und trotzdem hat es gereicht für einen Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Ich fand, insgesamt war der auch ja, relativ ungefährdet. Ich hatte jedenfalls oben auf der Tribüne auch beim Kommentieren dann nicht so das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen könnte. Und spätestens dann ja mit diesem kuriosen Ding zum 1:0, da ja, war der VfL aus meiner Sicht dann endgültig auf der Siegerstraße. Und das hören wir uns natürlich auch gerne nochmal an.
Martinia kann den Ball wieder klären nach vorne. Wir stehen unheimlich hoch mit 5 Mann eben auf einer Höhe gestanden und darauf gewartet, dass der Ball...
Oh, Fehlpass, Mimedi!
Ja, und jetzt Felix Klaus allein vor der Kiste! Ja! Und macht das rein! Macht ihn rein! Er macht ihn rein! Felix Klaus, Tor für den VfL Wolfsburg! 1:0!
Ja, das war eben Mimedi, der sich im Rückraum der Abwehr der Nürnberger versteckt gehalten hat. Und Nürnberg wollte einen Ball tief spielen, zurück zum Torwart und hat eben dann gesehen, dass ja, Mimedi da noch stand. Und Mimedi konnte dazwischen gehen. Wir waren dann den Zweikampf so gesehen gegen Martinia. Und aus dem Zweikampf heraus war dann eben Klaus derjenige, der eben Profit schlagen konnte und das Tor macht.
Ja, eine Sache müssen wir natürlich ganz klar aber auch feststellen, das war insgesamt kein gutes Spiel, also im Sinne von hochklassig, spielerisch und so weiter geglänzt vom VfL Wolfsburg, das gar keine Frage, aber man hat dieses Spiel gewonnen. Ich finde, das war sogar im ja, sehr, sehr cleveren und sehr, sehr ja, spitzenteamwürdigen Maß, was da abgeliefert worden ist, nämlich da ist man auch nicht höher gesprungen, als man muss, also man hat es insgesamt kontrolliert. Klar waren da so 1-2 Szenen dabei, wo man die Nürnberger unnötig hat aufkommen lassen, aber unterm Strich, ich glaube, ist man da sehr dominant unterwegs gewesen. Und mich hat es sehr, sehr gefreut, auch von oder für Felix Klaus, der sich dann auch nach dem Spiel nochmal geäußert hat. Insbesondere, was das jetzt auch bedeuten könnte für die Ambitionen der Mannschaft in den letzten beiden Spielen.
Wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Wir müssen diese Spiele irgendwie gewinnen. Und jetzt werden wir natürlich geknickt, wenn es dann gar nichts wird am Schluss. Und deswegen müssen wir alles reinhauen nächste Woche in Stuttgart.
Ja, alles reinhauen. Also die Mannschaft, habe ich glaube ich letzte Woche nach Hoffenheim schon gesagt, die hat verstanden, worum es geht. Die will diese Chance unbedingt wahrnehmen. Für Felix Klaus, wie gesagt, hat es mich sehr, sehr gefreut nach der langen Verletzungspause, der da ja genau da stand, wo er dann auch letztendlich stehen musste. Aber wie schlitzohrig, um das auch nochmal zu betonen, war denn der Kollege Admir Memedi unterwegs. Ich meine, das ist genau auch so der Spielertyp. Ich meine, das ist so einer, der geht hinter dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder raus. Und genau so einen Spielertyp in den Reihen zu haben beim VfL, ne, und ich erinnere daran auch nochmal an die Diskussionen, die es gab nach der Verpflichtung von Memedi, ja, so einen Spielertyp in den Reihen zu haben, der dann auch vielleicht jetzt sogar auf der richtigen Position mal eingesetzt wird und nicht zwingend immer nur so als Flügelstürmer, sondern als einer, der freigeistig unterwegs ist. Ja, und dann hat der sich da versteckt. Im Schatten oder wo immer das da war, dass man ihn dann nicht gesehen hat. Also es, in der Wiederholung sah es so aus, als ob der Verteidiger den Ball zum Torwart zurückspielen will und es gar nicht gesehen hat, dass da Memedi noch stand. Ob das jetzt an der Sonne lag oder was, woran auch immer. Auf jeden Fall was geschickt. Hat Memedi da so Frodo-like die Tarnkappe aufgezogen und ja, wurde halt nicht gesehen. Und dann ist ja genau den Tück eher am Ball als der Torwart, der auch gar nicht so schlecht reagiert. Da hat Martin ja kein Schlechter da grundsätzlich. Und dann spitzelt er den Ball noch so cool hin, dass der nicht sonst wohin geht, sondern dass Klaus da ist und den dann mehr oder weniger ins leere Tor schieben kann. Und damit machst du natürlich so eine ja, massive Deckung wie die Nürnberger dann halt auch auf. Die müssen halt auch mehr tun nach vorne und dann hast du halt eigentlich die Räumlichkeiten. Haben wir nicht ganz gut ausgespielt, fand ich unterm Strich. Aber letztendlich bekommst du sie dann und das dann aber eine Standardsituation, komme ich gleich noch zu, dann zum 2:0 zur endgültigen Entscheidung geführt hat, ist dann aber auch nochmal eine gute Geschichte. Lass uns nochmal kurz auf die Zahlen schauen. Und da freue ich mich, dass die Lenny-Serie wieder mal Bestand hat. Nämlich, wenn der VfL Wolfsburg mehr läuft als der Gegner, gewinnt er das Spiel bzw. verliert es nicht. Man könnte auch sagen, der VfL Wolfsburg punktet in dem Fall. Und wieder ist es so gewesen. 115 Kilometer ist der VfL gelaufen, 113 die Nürnberger. Ja, gut, gut, gut. Was ein bisschen komisch ist, so habe ich es nämlich gar nicht empfunden auf dem Platz, beziehungsweise waren die Torschüsse von der Qualität her dann auch eher mäßig beim Club. 12:9 führt man da in der ja, Statistik. Dafür aber der VfL sehr passig unterwegs, 81% absolut im Soll, Ballbesitz 54% und eine sehr, sehr gute Zweikampfquote von 57% für die gesamte Mannschaft. Das sind alles so Sachen, ja, die sagen dann auch aus, dass man das Spiel aus meiner Sicht dann auch zu Recht gewonnen hat. Schauen wir mal auf den Torschützen, Felix Klaus, was er so individuell abgeliefert hat. Er hat 9 Kilometer ist er gelaufen, 92% Passquote, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, also sehr, sehr sicher, wenn er am Ball war. Und 55% Zweikampfquote, auch für einen Stürmer ein sehr, sehr starker Wert. Ein Torschuss, ein Tor gemacht, ja klar, das ist noch ein Torschuss vorbereitet. Das geht natürlich in der Offensive noch ein bisschen besser, aber ist dann nicht so ganz einfach, gerade was so die Umschaltsituation angeht. Da habe ich dann noch das ein oder andere Mal das Gefühl gehabt, das könnte noch ein bisschen flinker gehen, noch ein bisschen mehr mit Übersicht. Aber so what? Insgesamt, also wie gesagt, sehr zweikampfstark unterwegs gewesen, unsere Mannschaft. Und dann schauen wir auch nochmal auf den anderen Torschuss. Der ja auch sehr lange verletzt gewesen ist, auf Marcel Tisserand, was er abgeliefert hat. 86% Passquote, überragende 80% Zweikämpfe gewonnen, über 10 Kilometer gelaufen. Er hat selber zweimal aufs Tor geschossen oder geköpft, je nachdem, wie man möchte. Und einer war dann auch letztendlich drin. Und wie sich das angehört hat bei Wölfe Radio Arena Live, das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Freistoß ist mittlerweile freigegeben. Memedi bringt ihn rein und auf dem langen Pfosten. Das ist es!
2:0 für den VfL Wolfsburg und der Torschütze ist Marcel Tisserand nach einer Standardsituation und ich habe es vorhin doch gesagt, der VfL Wolfsburg hat die torgefährlichste Abwehr der Liga und es ist eine super Freistoßsituation. Der Ball ist in den 16er unterwegs und Tisserand schraubt sich hoch und wuchtet das Leder aus 7-8 Metern ins Tor. Keine Chance für Martenia.
Ja, super Standardsituation, von Memedi reingetreten. Ja, und dann ist er da. Marcel Tisserand ist ja jetzt wirklich kopfballstark, insofern auch gar nicht so überraschend. Haben wir ja auch das ein oder andere Mal ja mit Jay Brooks, den er ja vertreten hat, auch schon mal reüssiert. Ne? Stichwort dann Bremen und ja auch dann letztendlich gegen Frankfurt da in der letzten Minute, als er vor dem Tor nochmal aufgetaucht ist. Also unsere Abwehrspieler sehr gut unterwegs, dass man da so toll ist mittlerweile, so offensiv stark, wenn ich dann noch an die letzten beiden Jahre zurückdenke. Ja gut, da waren wir nirgendwo stark. Doch, der Greenkeeper war stark, glaube ich. Aber ansonsten haben wir wenig Grund zur Freude gehabt in der heimischen Arena. Und insofern, ja, tolle Leistung dann auch von Marcel Tisserand, der, und das ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich, sich dann auch nach dem Spiel mal geäußert hat, ist ja dann auch nicht einer, der da häufig vor die ja, Journalisten, Anführungsstrichen, getreten ist in der Vergangenheit. Und da hören wir auch nochmal rein.
Für mich war ein bisschen schwierig, weil ich habe 4-5 Monate weg von der Mannschaft. Das ist schwierig für mich, aber das ist Fußball. Das ist Fußball. Jetzt ist ich zurück, ich spiele. ich nehme meine Zeit, ich spiele, aber ja, natürlich, ich wollte mehr spielen wollen. Aber ich habe gesagt, ja, da ist Fußball, ich muss arbeiten mehr, dann ich nehme meinen Platz.
Ja, ist für mich so ein bisschen das Paradebeispiel für, da braucht jemand Spielpraxis. Und auch, er ist auch mal jemand, habe ich so das Gefühl, der kommt immer so ein bisschen schwer in ein Spiel rein. Also da war auch jetzt gegen Nürnberg am Anfang so ein Fehlpass oder dann ist ihm der Ball versprungen, wo dann Nürnberg eine Riesenchance hatte, wo er Glück hatten, dass wir da nicht einzeln hinten liegen. Also so ein individueller Fehler, sowas Ähnliches gab es dann auch schon in Leipzig oder ja, in Hoffenheim. Die Anfangsphase war auch so ein bisschen. Aber wenn er dann drin ist in der Partie, dann ist der echt stark. Dann ist der Tisserand wirklich stark, finde ich. Der bringt der für mit Schnelligkeit, Übersichtlichkeit, ja, und Übersicht und Spielübersicht, wollte ich sagen. Und dann ist er auch torgefährlich und macht dann halt so eine Standardsituation rein. Insofern, ja, er hat auch gesagt, ja, man muss im Sommer mal reden wegen der Situation und mehr spielen und so weiter und so fort. Das ist klar. Da gibt es ja auch einige im Kader, die da auch ein bisschen hinten dran sind. Ja, aber ich finde gut, dass er das annimmt, da auch die Herausforderung, sagt, muss mehr arbeiten und dann kommt das schon von alleine. Und dann könnten wir auch vielleicht noch dann Freude an ihm haben, je nachdem, wie es dann auch im Sommer ausschaut. Aber erstmal bis hierhin da auch eine gute Leistung gegen Nürnberg, ist ja auch nicht umsonst da irgendwie in den verschiedenen Elfen des Tages gewesen. Da hat er dann ja auch, denke ich mal, dann die entsprechende Belohnung dafür bekommen, für die gute Leistung gegen den Club. Über ein leidiges Thema muss ich aber leider auch nochmal sprechen und das ist die überschaubare Zuschauerzahl mit 22.000. Das finde ich, ja, traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was muss die Mannschaft tun? Was muss der Verein tun, um ja noch mehr, ja, Strahlkraft dazu entwickeln? Ich weiß es in der Form nicht. Also es läuft wieder sportlich. Die Mannschaft haut alles rein. Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das ist jetzt auch kein Klemmer mehr, sondern das wird gelebt. Das wird gearbeitet auf dem Platz. Und da verstehe ich dann wirklich echt gesagt nicht. Also ich frage mal direkt, gut, diejenigen, die nicht da sind, die werden auch das Wölferadio nicht hören, aber ich frage trotzdem mal direkt, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich haben? Vielleicht muss ich da mal eine Umfrage starten oder so, woran das denn liegen könnte, dass da das Interesse nicht so groß ist und es wäre mehr als peinlich und muss ich, glaube ich, nicht darauf eingehen, näher, was dann die Medien oder andere Fanszenen mit uns machen. Klar können jetzt wieder sagen, mir ist scheißegal, sagen, ja, mir ist aber nicht egal, deswegen kann ich es hier in aller Deutlichkeit nochmal so sagen. Ja, es wäre sehr peinlich, wenn nach dem Motto, wir kommen tatsächlich nach Europa mit einem Sieg gegen Augsburg, wenn wir jetzt gegen Stuttgart auch erfolgreich sein sollten und ja, Anführungsstrichen, so werden die Schlagzeilen dann wahrscheinlich lauten, das interessiert keinen in Wolfsburg und Umgebung, nicht mal da interessiert es wen und das wäre sehr, sehr schade. Also ich finde, ich weiß es nicht, woran das liegt, was das soll, sind die letzten zwei Jahre so bitter gewesen, dass man da nachhaltig dann die Leute auch verloren hat, beziehungsweise sind das alles tatsächlich nur Erfolgsfans? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber normalerweise, und das muss das Ziel sein, auch für die kommenden Wochen und Monate, zumindest immer auf diese 27.000 zu kommen, sprich ohne das Gästekontingent, dass wir, ähnlich wie es die Traditionsvereine ja auch machen, die melden ja immer extra nochmal den Heimbereich als ausverkauft. Und genau in die Richtung müssen wir auch tendieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich bin da ja auch nicht in Charge von Seiten des Vereins, wie man das irgendwie voranbringen kann und was man überhaupt für Möglichkeiten hat von Seiten des Vereins. Das ist ganz interessant und da vielleicht auch nochmal reinzuhorchen. Aber aus meiner Sicht muss auch da letztendlich mal ein bisschen was jetzt aus der Region oder was weiß ich was kommen. Ich weiß nicht, nimmt jeder VfL-Fan, geht mal beim Nachbarn klingeln und sagt, du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer Vorschläge hat, immer gern dann auch bei Facebook oder beim Wolfsburg, wird ja auch immer mal wieder diskutiert. Und was mich sehr stört, ist, das wird immer von einem negativen Ansatz her diskutiert. Sprich, irgendwer hat Schuld, meistens ist es der VfL selbst. Und dann haben ja irgendwelche anderen Leute ganz, ganz viele berechtigte Gründe, nicht ins Stadion zu kommen. Ja, es gibt sicherlich ein paar Sachen, die man verbessern kann und die auch verbesserungswürdig sind. Aber vielleicht, und da sage ich es dann mal mit Kennedy, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ne, was man für sein Land tun kann und nicht für, was das Land für einen selbst tun kann. Ich finde, da ist in Wolfsburg, und die meisten werden wahrscheinlich wissen, wovon ich spreche, auch eine gewisse Konsumhaltung sehr, sehr ausgeprägt. Ja, aber wenn jetzt nicht mal das alte Wolfsburger Motto, ne, es muss immer um was gehen und dann kriegt man die Leute mobilisiert, wenn nicht mal das hilft, dann habe ich auch, ja, auch nicht mehr so viele Einfälle, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das können wir gerne auch nochmal diskutieren, auch von Fanseite aus. Wer da auch gerne was zu sagen möchte oder mal zu Gast sein möchte hier im Wölferadio, der kann das gerne tun und dann auch mir gerne Bescheid sagen. Ja, und über die Situation beim VfL, aber auch zum Thema Zuschauerzahlen, habe ich auch geredet mit meinem ersten Gast.
Der Libero.
Ja, und am Telefon begrüße ich jetzt jemanden, der sich beruflich sehr intensiv immer mit dem VfL Wolfsburg beschäftigt. Nach längerer Abstinenz hier im Wölferadio freue ich mich, dass er wieder zu Gast ist. Und das ist Thomas Hiete vom Kicker.
Hallo Lenny.
Grüße, Grüße. Zu Beginn natürlich einen herzlichen Glückwunsch. Ist ja kein Geheimnis, dass du es mit dem 1. FC Köln hältst, privat als Fan. Ja, willkommen zurück in der Bundesliga.
Ja, vielen Dank. Sehr souverän, würde ich sagen, am Ende des Tages. Und fast ohne Trainerwechsel ausgekommen. Ganz große Klasse.
Ja, sehr schön. Da höre ich schon so leichten süffisanten Sarkasmus raus. Aber ist ja okay. Es gibt ja Vereine, die hätten gerne eure Probleme.
Alles gut. Dafür ist es beim VfL Wolfsburg wieder ruhiger geworden, um da gleich mal überzuleiten.
Genau, und wir wollen ja auch nicht über Aufsteiger aus der zweiten Liga sprechen, sondern über Mannschaften wie den VfL Wolfsburg, die ja an das Tor von Europa klopfen. Wolfsburg ante Porters sozusagen. Glaubst du denn, das klappt? Also, dass wir nach Europa vielleicht noch einziehen?
Ja, das vielleicht noch. Sie stehen auf Platz 7. Das wäre schon mal die Europa League Qualifikation und damit auch schon der Europapokal. Nein, ich bin seit dem 4:1 gegen Hoffenheim bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Mannschaft das schafft, weil sie ist mit dieser schwer angeschlagenen Truppe dann in Hoffenheim oder beziehungsweise in Sinsheim zu gewinnen und mit diesem Restprogramm vor der Brust und dann auch dieses schwere Spiel gegen Nürnberg auch aufgrund der Personalprobleme dann doch relativ souverän, wenn auch glanzlos zu gewinnen. Da merkt man, die Mannschaft ist A, topfit, zum Ende hin auch, zumindest die auf dem Rasen stehen und haben einfach, nutzen die Gunst des Spielplans und müssen jetzt nicht mehr gegen die Bayern und die Dortmund oder sonst wen oder Leipzig spielen, sondern haben Mannschaften von unten wie Nürnberg und Stuttgart beziehungsweise Augsburg, für die es dann um wenig mehr geht am letzten Spieltag und die Chance ist günstig wie nie und ich glaube, sie packen es ja. Den Eindruck macht die Mannschaft auf jeden Fall und der Trainer, die sind sehr, sehr konzentriert, fokussiert und fahren die Siege jetzt zur richtigen Zeit an.
Hast du denn, ich sag mal so, im Herbst vergangenen Jahres damit gerechnet, dass es so laufen könnte?
Im Herbst vergangenen Jahres, jetzt muss ich selbst mal überlegen, wo haben sie denn da gestanden? Da sind sie, na, hinten raus sind sie dann super gekommen. Nein, aber mit der Europa League, der Start war super, dann warst du ein bisschen auf und ab. Dann wurde es ein bisschen kritisch mit der Niederlage in Hannover und den anstehenden Spielen. Ich glaube, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt kamen danach. Da hätte das Ganze gefühlt auch so ein bisschen in die andere Richtung gehen können, wenn sie diese Spiele dann verloren hätten. Ich glaube, dazwischen war eine Länderspielpause und dann kam das Heimspiel gegen Leipzig. Und wenn sie da dann verloren hätten, glaube ich, hätte das Ganze sich auch ein bisschen drehen können, weil es rumorte ja schon so ein bisschen, was ist da mit dem Trainer und dem Geschäftsführer, was ist, wenn die jetzt verlieren, gibt es da eine Trainerdiskussion. Da stand die ganze Saison so ein bisschen auf der Kippe und da haben sie die Hinrunde super abgeschlossen und was waren sie denn, Fünfter in die Winterpause gegangen, da wurden ja schon zumindest der Kapitän Joshua Gilavogui hat das schon relativ deutlich mal gesagt, dass sie das gerne erreichen würden, den Europapokal. Da konnte man zumindest in diese Richtung schon mal gucken und den Eindruck haben, mit dem Abstieg wird diese Mannschaft dann in dieser Saison definitiv nichts zu tun haben, weil sie dafür dann einfach auch zu gut und zu gefestigt aufgetreten
sind. Es gibt ja verschiedene Gründe, ist ja auch mal wieder diskutiert worden, was vielleicht auch den Erfolg in Wolfsburg bislang sozusagen ermöglicht hat. Was ist denn für dich der Hauptgrund, also wenn du mal nur einen identifizieren müsstest?
Mentalität. Um einen Grund zu nehmen, ist Mentalität. Und das haben sie geschafft in diese Mannschaft, die sich ja gar nicht so stark von der aus dem vergangenen Jahr unterscheidet. Trotzdem hat es die Führung und der Trainer und auch die Mannschaft selbst letztendlich, das muss auch von den Spielern ausgehen, haben es geschafft, eine Mentalität in diesen Kader zu bringen, die vorher nicht da war. Und das hat Joshua Gilavogui euch im Interview auch schon gesagt, Qualität funktioniert nur zusammen mit Mentalität. Und das haben sie wieder wie auch immer hinbekommt, dass das da ist. Und dann sieht man auch, dass der Fußballer, den man jegliche Qualität schon abgesprochen hat in den letzten Jahren, dass die tatsächlich auch Fußball spielen können. Und das ist schon verrückt, was solche Dinge dann mit einem Sportler tatsächlich auch machen können in der Gemeinschaft.
Das hast du schon gesagt, du bist sehr optimistisch, was die Chancen auf Europa angeht für den VfL. Was hat der VfL denn im Vergleich zur Konkurrenz voraus? Die da ist ja doch relativ eng alles.
Ich würde gar nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, die haben jetzt nichts zu verlieren, weil der VfL ist jetzt nicht der Underdog schlechthin, der oben mit drin steht und mit wenig Geld die Überraschung da möglich macht. Also es wäre schon auch ein bisschen enttäuschend für den VfL Wolfsburg. Andererseits kommen sie von ganz unten und haben den Abschiedskampf jetzt so dramatisch erlebt, dass das jetzt natürlich ein ganz anderes Gefühl ist für diese Mannschaft und auch für diesen ganzen Verein, dort jetzt wieder mitzuspielen. Und ich glaube, habe eher das Gefühl, dass sie das jetzt eher beflügelt, als irgendwie, dass jetzt auf einmal die Angst aufkommt, oh mein Gott, vielleicht verspielen wir das noch. Ich spüre schon so eine gewisse Lockerheit dann auch bei diversen Spielern, so wie sie reden, dass da keine große Verkrampfung aktuell vorherrscht. Und ich glaube schon, dass Mönchengladbach das ganze Jahr erst auf Champions-League-Kurs waren, jetzt auf Europapokal-Kurs, dass die eher das Gefühl haben, wir verlieren gerade was. Und auch Eintracht Frankfurt macht sich möglicherweise Gedanken, was ist, wenn wir jetzt in den letzten Wochen diese Riesensaison irgendwie, wenn wir da noch alles verspielen. Also da, glaube ich, hat der VfL eindeutig einen psychologischen Vorteil, der vor zwei Wochen auch noch fast abgeschlagen war, und jetzt auf einmal wieder mittendrin ist in diesem Rennen.
Aber ist der Verein aus deiner Sicht schon wieder bereit für Europa, auch wenn du es mal trennst, so nach Mannschaft, Kader und Umfeld?
Ich denke ja. Also Jörg Schmadtke hat mit dem 1. FC Köln die Europa League erreicht. Das ist für den jetzt kein Neuland. Marcel Schäfer hat mit dem VfL in der Champions League gespielt. Der ganze Verein weiß ja, die waren vor nicht allzu langer Zeit, haben die im Champions League Viertelfinale gestanden. Also es ist jetzt nicht so, als würde da für das Umfeld etwas kommen, was noch nie erlebt wurde. Also das, glaube ich, die sind bereit dafür. An der Mannschaft müsste man natürlich noch ein bisschen schrauben. Jetzt kommt ein neuer Trainer, da wird man sowieso sehen, was der für neue Ideen hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man auch sieht, das, was Eintracht Frankfurt in diesem Jahr in der Europa League geleistet hat, und so viel schlechter als Eintracht Frankfurt ist nun auch im VfL Wolfsburg nicht. Und mit dem Europapokal bestünden noch bessere Chancen, diverse Spielertypen und Spieler aus einem anderen Regal nach Wolfsburg zu locken, so dass ich schon glaube, auch mit dem entsprechenden Geld, das ja trotz aller Kürzungen nach wie vor vorhanden ist, dass man dort eine sehr schlagkräftige Truppe auch für das internationale Geschäft aufbauen kann.
Thematisiert wurde aber auch der mangelnde Zuschauerzuspruch, insbesondere jetzt am vergangenen Wochenende gegen Nürnberg, war ja in der Zeitung zu lesen. Sky hat da natürlich auch entsprechend drauf reagiert, dann bei der Übertragung. Was glaubst du, woran liegt das? Und was kann man als Verein denn überhaupt noch tun, um da auch wieder sozusagen dieses Europapokal-Feeling oder die Chance auf Europa, insbesondere auch bezogen aufs letzte Heimspiel, dann wieder nach Wolfsburg zu zaubern?
Diese Euphorie im Umfeld, die merkt man tatsächlich nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht bist du noch näher dran, du lebst in der Stadt mittlerweile wieder. Aber dass dann eine Euphorie entstanden ist im Umfeld, beziehungsweise bei den Zuschauern, die es ja das Gefühl habe, hat man so noch nicht. Das plätschert so ein bisschen dahin. Es ist schön, dass die wieder da sind und dass es kein Abstiegskampf ist. Aber dass die Leute in Scharen jetzt kommen und feiern, dass es endlich wieder gut läuft, dass das möglicherweise hat der Verein und die Mannschaft wirklich zu viel an Kredit verloren in den letzten zwei Jahren. Also anders kann man sich das nicht erklären. Dass die haben das Stadion mehr oder weniger ein bisschen leer gespielt und dieses Vertrauen müssen die erstmal wieder zurückgewinnen und daran arbeiten sie. Das ist dann schon so ein bisschen enttäuschend, wenn es dann, ob das überhaupt 22.000 noch was waren gegen Nürnberg, also sah es schon sehr leer aus und ich befürchte auch das letzte Spiel gegen Augsburg, ich weiß nicht, ob das ausverkauft sein wird, sehr wahrscheinlich nicht. Das ist dann schon ein bisschen bedauerlich, aber wahrscheinlich muss dieses zarte Pflänzchen, was zwei Jahre lang wirklich kaputt getrampelt wurde, erst wieder ganz sorgsam gepflegt werden und gegossen werden, damit da wieder ein bisschen mehr kommt. Aber wenn es nicht mehr sind, dann ist das halt so. Ich meine, man sagt dem VfL ja immer nach, dass da Karten verschenkt werden, noch und nöcher. Man muss es auch nicht künstlich machen, dann kommen halt die Bock drauf haben und dann sind es halt auch nur mal 22.000. Damit muss der VfL einfach auch mal, und auch die Fans, die sich dann immer sehr schnell angegriffen fühlen, und ich höre bei dir schon raus, wenn du es, das klingt bei dir ja auch immer ein bisschen klagend, wenn du sagst, Sky berichtet wieder darüber, dass es so leer ist, damit, ihr müsst mit dieser Kritik leben, aber auch damit leben, ja, so sind wir und wir sind nicht so viele, aber dafür, die da sind, finden das halt toll und das ist ja dann auch in Ordnung.
Ja, bleibt uns natürlich auch nichts anderes übrig, wobei ich natürlich auch mal betonen muss, dass das beim VfL Wolfsburg immer sehr gerne medial nach außen gekehrt wird, wenn gleich man dann so Sachen vergleicht mit Mainz oder mit Augsburg oder mit Freiburg, wenn die mit 200 Fans kommen, interessiert das keine Sau oder es wird gar nicht thematisiert. Da gibt es dann schon einen qualitativen Unterschied, was auch die Berichterstattung angeht.
Ja, es ist das liegt möglicherweise auch daran, dass mit dem VfL Wolfsburg ein deutscher Meister und Champions League als Gegner von Real Madrid da um die Ecke biegt, wo man dann möglicherweise mehr erwartet, dass es letztendlich auch nur eine kleine Stadt ist. Das müssen tatsächlich auch viele erkennen, dass da gar nicht so ein großes Fanaufkommen herrschen kann, wie an anderen Standorten in der Bundesliga. Es ist so.
Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt, mit der Kritik, da muss man in Wolfsburg leben. Da habe ich natürlich mal was vorbereitet, weil auch die VfL-Fans immer auch sehr fleißig deine Artikel lesen und auch das kommentieren, was dann sozusagen da drin ist. Da wollte ich einfach mal gucken, was das mit dir macht. Was passiert, wenn du liest sowas als Kommentar? Der Hieter hat doch einen Schatten. Schade, dass es keinen journalistischen richtigen Journalisten beim Kicker gibt, auf der einen Seite, oder aber auch dieser Hieter hat doch jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Unfassbar, dass ich sowas Journalismus nennen darf. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Oder muss man da auch mitleben?
Nee, muss ich natürlich mitleben. Ich kritisiere ja auch Trainer, Spieler und gebe Noten und sowas. Ich lese es tatsächlich in der Regel nur dann, wenn es mir zugeschickt wird und ja, ist Kritik. Ich glaube, das war jetzt im Zusammenhang, glaube ich, wahrscheinlich mit der Labbadia-Nummer, wo mir ja auch von vielen VfL-Fans vorgeworfen wurde, dass ich da Unruhe in den Verein bringen möchte, obwohl ja alles so toll läuft und dass ich mir sowas aus den Fingern saugen würde, was natürlich, wie sich ja auch herausgestellt hat, mitnichten der Fall war. Und ich mache letztendlich nur meinen Job und das weiß ich selbst aus eigener Fansicht, das findet man nicht immer toll, was Journalisten über den eigenen Club schreiben, aber da kann ich manchmal auch keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Befindlichkeiten oder dass es gerade mal gut läuft und dann da bin ich nicht derjenige, der die Ruhe bewahren muss, damit alles so weiterläuft, wenn es tatsächlich nicht der Wahrheit entspricht, was dann in diesem Fall mit dem Trainer und so weiter ja auch war.
Und deswegen ist ja auch schön, dass wir hier drüber sprechen können. Das Thema Trainer hast du gerade auch schon mal angerissen. Wenn man jetzt das mal qualitativ betrachtet, warum funktioniert dieser Anführungsstrichen Burgfrieden nach der verkündeten Trennung am Saisonende zum Beispiel besser als in Mönchengladbach in Wolfsburg? Was glaubst du, woran liegt das?
Sie reden einfach nicht miteinander, weil machen alle ihre Arbeit und die machen sie gut und dann funktioniert das wie vorher auch schon. An der Situation zwischen Trainer und Geschäftsführer hat sich ja im Grunde genommen nichts verändert. Die wussten auch vorher schon, dass sie jetzt nicht beste Freunde sind und haben trotzdem miteinander parallel zueinander gearbeitet. Der einzige Unterschied war dann, dass man es öffentlich gemacht hat, dass dann die Öffentlichkeit auch Bescheid wusste, dass dann auch es dazu kam, dass der Trainer seine Entscheidung getroffen hat. Aber ansonsten hat die Leute, die betroffen waren, hat das ja nicht überrascht, was berichtet wurde und deswegen hat es vorher funktioniert und hat es auch jetzt funktioniert und das habe ich jetzt auch in der Meinung geschrieben. Sie haben es danach zumindest geschafft, ihre persönlichen Befindlichkeiten hinten anzustellen und nicht noch weiter Öl ins leicht lodernde Feuer zu gießen und das haben sie im Sinne des Vereins gemacht und das funktioniert ganz wunderbar und deswegen finde ich, ist das ein ganz normaler Vorgang, dass da ein Arbeitsverhältnis vertragskonform beendet wird, weil es nicht miteinander passt. Und dann ist das ein guter, sauberer Schritt von allen Seiten.
Interessant wird ja sein, dass ja das, was viele VfL-Fans auch massiv beschäftigt, wird der VfL seinen Weg so fortsetzen können? Was wird da noch gezielter auch vorangetrieben von Seiten der sportlichen Geschäftsführung? Und natürlich, passt Glasner zum VfL Wolfsburg?
Rufst du mich in einem Jahr nochmal an und dann kann ich dir sagen. Mein Eindruck und das, was ich höre von ihm und sehe und lese, das ist alles sehr gut. Der ist hoch angesehen in Österreich und es waren tatsächlich zahlreiche Clubs hinter dem her. Ralf Rangnick zum Beispiel wollte ihn letztes Jahr nach Leipzig holen als Co-Trainer. Das wollte er nicht machen, weil er Cheftrainer bleiben wollte. Wie man hört, sind ja auch Stuttgart und Schalke da im Rennen gewesen um ihn. Also der hat einen sehr, sehr guten Ruf, der ihm vorauseilt. Das muss er dann natürlich in der Bundesliga bestätigen. Aber was auch Pavao Pervan, der ihn ja gut aus Linz kennt, sagt, was ein ganz wichtiger Faktor ist, die Mannschaft, die von ihm trainiert wird, wird fit sein. Das ist ja auch in diesem Jahr ein ganz bedeutender Faktor beim VfL, weil das war sie in den letzten Jahren nicht. Und in diesem Jahr ist das der Fall, dass diese Basis gelegt wurde, schon im Sommer und während der ganzen Saison. Und das ist bei Glasner angeblich offenbar auch der Fall. Er bringt da einen Fitnesstrainer auch mit, der hoch angesehen ist in Österreich. sodass er das hinkriegt und seine Mannschaft spielt mutigen, frischen Offensivfußball, zumindest in Österreich. Wenn er das in der Bundesliga auch hinbekommt, dann kann man sich, glaube ich, schon auf was Neues, was anderes freuen. So gut das jetzt ist, das heißt ja nicht, dass es dann schlechter werden muss. Also ich glaube, grundsätzlich bei allem, was man sieht und hört, kann man verhalten optimistisch sein, dass es gut weitergeht.
Und der Weg des Vereins, also das, was da auch von Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer weiter vorangetrieben werden soll, will und muss, wie würdest du das einschätzen? Also wird der VfL noch ein anderes Gesicht bekommen, als es jetzt der Fall ist?
In welcher Hinsicht meinst du es? Was die Mannschaft betrifft, also ob man da jetzt richtig reinbuttert oder nicht oder wo?
Genau, was auch das, also es war immer so zu lesen, man wird nicht viel an der Spielweise auch ändern und dann aber wird doch ein bisschen weitergehen. Also man guckt, dass man nicht so in die, ja, also dass man nicht so viel ändert, aber doch ein bisschen was. Was ist denn dieses bisschen was aus deiner Sicht?
Wenn Glasner selbst sagt, er will sich dann, wenn es soweit ist, er ist jetzt natürlich auch schon involviert in die Spielertransfers und wird sagen, jetzt schon intern kundtun, wohin es gehen soll und mit welcher Spielidee er rangeht. Man kann davon ausgehen, dass der Pressing-Faktor nochmal verstärkt wird, was er mit Linz macht. Er selbst nennt Jürgen Klopp als eine Inspiration und Roger Schmidt, unter dem er als Co-Trainer in Salzburg gearbeitet hat. Das wird mit Sicherheit zunehmen. Das heißt, hohes Pressing, aggressives Pressing, extremes Gegenpressing, solche Dinge, das wird er wahrscheinlich verstärken, wenn das der Kader hergibt. Danach werden sie die Mannschaft so ein bisschen ausrichten. In Linz hat er mit dem 3-4-3 jetzt in diesem Jahr gespielt. Ich glaube, er ist mit dem 4-4-2 aufgestiegen. Das zeigt zumindest schon mal eine gewisse Flexibilität und dass er da nicht nur auf ein System festgelegt ist, was viele Trainer ja häufig als Problem haben. Und dann sagt er selbst, wird er sich die Mannschaft angucken. Sie suchen fleißig und die werden sich auch verstärken. Davon gehe ich mal aus. Und denn wenn sie das Gefühl haben, jetzt sind sie wieder langsam da, wo sie hinwollen, dann werden sie, und dafür ist ja auch Volkswagen bekannt, nicht locker lassen. Und dann wird mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Geld wieder zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich nicht so wie vor einigen Jahren noch, dass man dann für 30 Millionen Euro Spieler von FC Chelsea holt, aber ein Kevin Mbabu, der angeblich auch bei Premier League Clubs auf dem Zettel stand, den hat man jetzt zumindest schon mal überzeugt, nach Wolfsburg zu kommen. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang.
Wie hoch ist die Gefahr, dass, wenn es mit Europa jetzt doch nicht klappt, um dann nochmal die Kurve zum Ende des Gesprächs zu kriegen, dass uns, ja, Leistungsträger massivst verlassen werden, sagen wir es mal so.
Da hat ja in den meisten Fällen zumindest der Club ja auch Mitspracherecht. Beim Kapitän Josu Gelavogui wäre ich mir nicht sicher. Der ist jetzt, ich glaube, 28 ist er. Der will natürlich schon nochmal diese Bühne haben und fühlt sich wahnsinnig wohl in Wolfsburg, aber knüpft das ja auch ziemlich deutlich an das internationale Geschäft. Und wenn das nicht erreicht wird, dann muss man gucken, Benfica Lissabon will ihn nach wie vor unbedingt haben. Das weiß er auch und könnte sich das grundsätzlich wahrscheinlich auch gut vorstellen, aber ihn hält auch sehr, sehr viel in Wolfsburg. Und wie er selbst gesagt hat, diese Formulierung hat mich von ihm auch überrascht, die Kirsche auf der Torte wäre dann dieses internationale Geschäft für ihn. Also er will das unbedingt mit Europa sehr gerne. Bei Kun Kassiers muss man abwarten, wenn der das Wahnsinnsangebot kriegt, würde ich selbst bei der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb nicht ausschließen, dass er nicht vielleicht doch geht. Andererseits hat er dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel, sodass der VfL dort das Heft des Handels in der Hand hätte. Und das gilt auch bei Jérôme Roussillon, der mit Sicherheit auch die Begehrlichkeiten geweckt hat in diesem Jahr. Da machen sie aber ganz klar eigentlich, den geben sie nicht ab. Es sei denn, da kommt ein derart hohes Angebot rein, dass man im Grunde genommen gar nicht Nein sagen könnte. Aber da reden wir, glaube ich, über einen Preissektor von 50 Millionen Euro oder so, wenn irgendeiner auf die Idee kommt, aus Paris oder sonst wo, den zu holen, dann würde man drüber reden. Ansonsten bleibt er, glaube ich, sehr, sehr, sehr sicher in Wolfsburg.
Letzte Frage. Schafft es der VfL, sich nach den schlimmen vergangenen Jahren wieder oben so zu etablieren, auch dauerhaft zu etablieren? Und worauf wird es dann ankommen? Mentalität hast du ja schon mal angesprochen. Die muss man sozusagen einfrieren, habe ich so rausgehört.
Die Mentalität müssen sie irgendwie beibehalten. Also in diesem Jahr haben sie den guten oder den richtigen Schritt gemacht, dass sie Spieler wie Roussillon und Wechhorst geholt haben, für die der VfL Wolfsburg dieser berühmte Schritt nach vorne war und kein Schritt zurück in der Karriere. Also die sind aus aus Alkmaar und aus Montpellier gekommen, in die Bundesliga gewechselt und für die war das wirklich der nächste Karriereschritt und so haben sie es auch wahrgenommen. Ich glaube, daran werden sie festhalten, da wird auch die sportliche Führung großen Wert drauf legen, dass sie dann nicht zwingend auf die fertigen Stars schauen, sondern welche wie auch Mbabu, der jetzt dann aus der Schweiz kommt, für die Wolfsburg ein Schritt nach vorne ist, wenn es auch vielleicht nur in Karriere eine Etappe ist und ein Sprungbrett zum nächstgrößeren Club. Aber das hat in den vergangenen Jahren oder in den erfolgreichen Jahren war das für Kevin De Bruyne oder Edin Dzeko ja genauso auch. Und das ist schon so eine Möglichkeit, dass man als ein solcher Club dann gesehen wird, auch von hochtalentierten Fußballern, ob aus dem Ausland oder aus Deutschland, die in Wolfsburg diesen nächsten Schritt gehen können. Und das muss man halt immer mit einkalkulieren, dass wenn der Erfolg groß ist, dass Wolfsburg dann für manchen Spieler vielleicht zu klein wird. Das ist dann auch nachvollziehbar, dass ein Roussillon, wenn er diesen Ehrgeiz hat, den Eindruck macht er nicht immer, dass er unbedingt raus will in die weite Fußballwelt. Der fühlt sich, glaube ich, ganz wohl. Aber dass dann Spieler da sind wie Kun Castells, der dann sagt, jetzt möchte ich zum absoluten Top-Club, zum größeren Verein. Wenn man das dann immer wieder auch ersetzt bekommt und nicht wie bei Kevin De Bruyne dann ins Bodenlose stürzt und in der Nacht- und Nebelaktion noch Julian Draxler als Ersatz dahinstellt, der vorher nicht einmal in Wolfsburg war, dann glaube ich schon, sind da gescheite Leute am Werk, die das nun auf dieser Ebene dann irgendwo stabilisieren können und dass das dauerhaft, also von den Möglichkeiten machen wir uns nichts vor, müsste der VfL jedes Jahr in diesem Bereich dann da irgendwo landen, wenn nicht vielleicht sogar noch einen Tick höher dann.
Ja, das wird die nähere Zukunft zeigen. Das war Thomas Hiete, er ist Sportredakteur beim Kicker und beschäftigt sich, wie wir gehört haben, sehr ausführlich, stets, fast täglich, hätte ich jetzt fast gesagt. Nicht nur mit dem 1. FC Köln, was sein Herzensclub ist, sondern auch mit dem VfL natürlich. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke auch.
Kurzpassspiel.
Ja, in der Boulevardpresse wird spekuliert, ob Loris Karius, Ex-Keeper vom FC Liverpool, und ja, Schauspielerin Sophia Tomalla sich vielleicht sogar verlobt hätten jetzt. Ja, wie gesagt, die Spekulationen, die gehen hoch. Ich glaube, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass sie sich verlobt haben. Wäre ja nicht der erste Patzer von Karius. Ja, und auch noch eine erfreuliche Nachricht aus Großbritannien, aus England, um genau zu sein. Prinz Harry ist ja Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und ich kann nur sagen, damit hat Prinz Harry öfter getroffen als die englische Nationalmannschaft beim Elfmeterschießen. Lustige Geschichte aus Italien. Dort hat die Mutter von Cristiano Ronaldo bei Twitter was gepostet. Und zwar sagte sie, Cristiano, der Spieler, der Juventus vor dem Abstieg rettete und es nach fast 20 Jahren wieder zum Meistertitel geführt hat. Ja, also dazu sollte man wissen, dass Juventus da irgendwie schon zum 8. Mal in Folge Meister geworden ist. Also nicht ganz so aktuell gut drauf, die Mama da von Ronaldo. Aber so eine Leistung, die weckt natürlich Begehrlichkeiten. Wer so gut unterwegs ist auf Twitter wie die Mutter von Cristiano Ronaldo, kriegt dann auch noch gleich einen Job angeboten als Social Media Managerin bei der SPD.
Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich mit meinem Experten hier im Wölferadio für den VfB Stuttgart. Und das ist der TV-Journalist aus Baden-Württemberg, Tim Meixner. Grüß dich, Tim.
Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Hallo.
Ja, hat sich ja nicht so ergeben in der Hinrunde. Das war irgendwie so das komische Unter-der-Woche-Spiel, glaube ich. Ne? Deswegen hat es in der Hinrunde nicht geklappt. Aber umso besser, dass es jetzt hinhaut.
Ja, das war tatsächlich an meinem Geburtstag. Und ich hatte sogar vor, im Stadion zu sein. Aber irgendwie war der VfB diese Saison so frustrierend, auch in der Hinrunde, dass ich mich dann doch anderen Dingen zugewendet habe. Ansonsten hätte ich so an meinem Geburtstag, hätte mir dann dieses Spiel gehalten.
Ja, ist ein bisschen komisch in Stuttgart. Ne? Geht nur noch um die Relegation. Wie bitter ist das und wie ist eigentlich so die Stimmungslage gerade in Stuttgart? Gib uns mal so einen Einblick.
Ja, das ist, also ich meine, ich bin ja nun, ich glaube seit, weiß ich nicht, über 30 Jahren Fan. Und ich merke auch diese Saison bei mir, so ein richtiges VfB-Herz ist ständig verwundet, aber es heilt immer sehr schnell. Ich war das letzte Mal im Heimspiel gegen Nürnberg im Stadion. Ich war danach, wie die anderen 60.000 auch, fürchterlich demotiviert und desillusioniert und habe mich echt geärgert und habe mir gesagt, diese Saison bin ich nicht mehr dabei, ich gucke auch nicht mehr. 24 Stunden später war man wieder Feuer und Flamme. Das ist halt so, wenn man die Vereinsfarben im Herzen trägt. Trotzdem ist es, also es ist schon die frustrierendste Saison, an die ich mich erinnern kann, weil vielleicht für dieses Mal dachten, hey, das könnte jetzt endlich mal das Ende des grauen Mausniveaus der letzten 10 Jahre sein. Es geht endlich mal voran und dabei ist es tatsächlich die schlimmste, also sportlich und punktetechnisch die schlimmste Saison unserer Geschichte. Mit ganz wenigen Highlights und ganz vielen schlechten Seiten. Das heißt, die Stimmung ist die, man bleibt natürlich treu und wir gehen jetzt irgendwie hoffentlich erhobenen Hauptes vielleicht in die Relegation, wenn wir es denn dahin erschaffen. Aber es bleibt eine fürchterliche Saison für Stimmung und Gemüt.
Zu den Hintergründen kommen wir natürlich gleich nochmal. Ich will einmal nochmal aktuell bleiben, denn ihr seid ja auch noch in Anführungsstrichen, wenn es schon nicht läuft, dann auch noch beschissen worden vom Videoschiri, vom Schiri. Ja. Oder letztendlich bei dem Spiel in Berlin 3-1 verloren. War das tatsächlich so entscheidend oder war aufgrund der Leistung, so sagen wir, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett?
Das macht bei der Leistung den Kohl nicht mehr fett. Natürlich war das wahnsinnig ärgerlich. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen und nicht im Stadion. Und somit war ich quasi auch wie der Schiedsrichter. Ich habe es natürlich erst in der ausgewählten Zeitlupe gesehen, die später kam. Und wenn ich in der realen Geschwindigkeit habe ich es nicht gesehen, in der ersten Zeitlupe habe ich es nicht gesehen. Ich kann verstehen, warum man das übersehen hat. Allerdings werde ich natürlich auch nicht dafür bezahlt, sowas zu merken. Es ist trotzdem keine Entschuldigung für die Leistung. Es erklärt nicht, warum wir 5 Minuten später das 1-0 und nochmal 2 Minuten später das 2-0 kriegen. Warum man in Berlin bei einer Mannschaft, für die es um nichts mehr geht und die keine große Qualität hat, trotzdem relativ jetzt wieder dahin geht. Also ich will und kann das nicht auf den Schiedsrichter schieben, sondern das ist schon unser eigenes Verderben, was wir uns da hinlegen.
Wie groß ist denn die Angst, noch direkt runter zu müssen? Also wie sehr braucht man denn noch diesen einen Punkt?
Ich war mir zu Beginn der Saison sicher, dass wir dank Nürnberg und Düsseldorf sowieso nicht absteigen können, also nicht direkt. Dann hatte sich Düsseldorf aus diesem Plan ohne Absprache verabschiedet, aber glücklicherweise übernahm Hannover. Und das ist immer der Vorteil, den wir haben. Hannover ist so dramatisch schlecht gewesen, dass ihr leichtes Aufblühen, das sie jetzt haben, nicht mehr reichen wird. Und Nürnberg ist sowieso nicht gut genug, um den Abstand aufzuholen. Wir brauchen, wir werden wahrscheinlich mit 2 Niederlagen trotzdem nicht absteigen. Und das gibt mir eine Gelassenheit auf miesestem Niveau. Ich mache mir tatsächlich darüber keine Sorgen. Die Frage ist nur, wen treffen wir in der Relegation? Wird es dann reichen? Also deswegen brauchen wir natürlich schon nochmal ein Erfolgserlebnis, damit wir ein bisschen mit einem bisschen Selbstbewusstsein in die Relegation oder wie unser neuer Trainer sagen würde, Relegationspokal, damit wir eine Chance auf den Relegationspokal haben.
Du hast es eben schon mal angesprochen, so ein bisschen bei der Ursachenforschung. Ihr habt Hoffnung gehabt, dass es irgendwie besser wird in Stuttgart und so weiter und so fort. Jetzt hat man richtig aufgerüstet vor der Saison, hohes Anspruchsdenken formuliert. Wieso ist man dann trotzdem in dieser Lage, wenn du jetzt mal so den Hauptgrund oder die 2 Hauptgründe dafür mal definieren müsstest?
Also der erste Grund sind Fehleinkäufe, die allerdings tatsächlich, da ist man im Nachhinein klüger gewesen. Alle Fußballexperten haben vor der Saison gesagt, Mensch, was hat der Reschke da toll eingekauft? Den Sosa, den Maceo von Man City, wie schlau denn die Davi vom VfL Wolfsburg zurückzuholen? Was wird der uns helfen mit einem tollen Deal, verwoben mit dem Ginchek? Was haben wir da für gute Ideen? Und wir haben einen tollen Kader. Das geht doch langsam Richtung Europa, aber da wir nicht arrogant sind, reden wir einfach von Nichtabstieg. Das jeder einzelne Neuzugang versagt hat, ist wirklich schwierig zu erklären. Jetzt kann man, ne, der normale Reflex ist, so ist es ja auch passiert, Sportdirektor entlassen und alles auf den Sportdirektor schieben. Aber alle waren vorher mit diesem ehemaligen Sportdirektor Reschke der Meinung, was haben wir da gut eingekauft? Also großes Problem eins ist, kein einziger Neuzugang hat funktioniert, ganz im Gegenteil. Großes Problem zwei ist, dass wir keine Identität in diesem Verein in der sportlichen Natur finden. Bedeutet, wir haben vor der Saison mit einem Trainer verlängert, der für defensiven Fußball spielt und wollten offensiv spielen lassen. Das hat völlig überraschenderweise nicht funktioniert. Dann haben wir den Trainer entlassen und dann einen Trainer geholt, der in der Winterpause all die Probleme benannt hat, die er kadertechnisch sieht. Nichts davon wurde ihm erfüllt. Er wollte schnelle Außenstürmer, schnellen Stürmer bekam er nicht. Er wollte einen neuen Sechser, bekam er nicht. Stattdessen bekam er einen neuen Innenverteidiger und Außenstürmer. Das heißt, der Kader passte nicht zum Trainer. Und am Ende sind das die 2 zentralen Probleme, verbunden mit ein bisschen heftigem Anspruchsdenken, das es halt immer in Stuttgart gibt, und einer geringen Zündschnur. Und schon steht man da, wo man ist. Trotzdem ist es, die Punktausbeute ist ja klarer Abstieg. Wir haben ja nur das Glück, dass 2 größere Dilettanten hinter uns sind. Trotzdem bleibt es ein Wunder, dass so viel Grundstärke, die wir haben, nicht ausgereicht hat, um uns wenigstens auf die 40-Punkte-Marke zu schießen.
Die Mannschaft muss verunsichert sein. Wer wüsste das besser nach den vergangenen beiden Jahren als ich, als Wolfsburger sozusagen. Einen neuen Trainer habt ihr auch, das muss ja auch erstmal irgendwie funzen. Wer muss denn jetzt aber vorangehen? Ist es in Hitzlsperger, der das machen muss? Oder wen gibt es auch auf dem Platz, der das irgendwie könnte? Dass er gesagt hat, ja irgendwie spielerisch oder vom Personal her nichts funktioniert.
Ich würde dir da, um deine Frage schlau zu beantworten und um mir selber ein gutes Gefühl zu geben, gerne eine gute Antwort geben. Ich hatte nach dem Gladbach-Spiel, also wir haben ja vor eineinhalb Wochen 1-0 gegen Gladbach zu Hause gewonnen, da hätte ich es wie folgt beantwortet. Der neue Impuls durch den neuen Trainer, der da ganz neu rangeht, der reicht dick und fett, um uns jetzt durch die nächsten 3 Wochen zu bringen, und dann haben wir in Berlin versagt. Das heißt, diese Euphorie ist weg, dieser neue Impuls durch den neuen jungen Trainer ist weg, und Hitzlsperger hat natürlich auch eine erste Delle, weil er so lange an Weinziel festgelegt hat. Ich glaube, es hängt jetzt einfach davon ab, ob wir es schaffen, mit einer ordentlichen Leistung in den nächsten beiden Spielen uns in die Relegation zu retten und dann halt darauf zu hoffen, dass Paderborn, Union oder HSV schlicht und ergreifend schlechter sind als wir. Und dann kommt erst der Schnitt mit Sven Mislintat, unserem neuen Sportdirektor, mit einem neuen Trainer. Dann kommt überhaupt erst diese neue Aufbruchsmöglichkeit. Bis dahin müssen wir ganz ehrlich gesagt einfach durchziehen und hoffen, dass sich diese Mannschaft selber ein bisschen am Riemen reißt. Wir haben in den letzten Monaten bewiesen, dass es niemanden auf diesem Platz gibt, der wirklich vorangeht. Unser neuer Trainer Nico Willig hat Andreas Beck als sogenannten Signalspieler identifiziert. Das reicht nicht aus, und er ist nicht, Thomas Delaney. Also oder Gelabungi, um bei euch zu reden. Das ist schon was anderes.
Hilft die Relegationserfahrung von Didavi und Gomez?
Also gehen wir mal davon aus, dass überhaupt einer von den beiden spielen würde. Also ich glaube, dass es für den Kopf gut ist, wenn wir am Ende der Saison in die Relegation gekommen sind, wirklich 2 hinter uns gelassen haben und dann einfach nochmal wissen, dass da auf jeden Fall auf Platz 3 jemand kommen wird, der enttäuscht ist. Denn entweder wird Paderborn doch nicht direkt aufgestiegen sein, oder der HSV rettet sich mit Mühe und Not in die Relegation, oder Union hat es nicht geschafft, direkt aufzusteigen. Da wird jemand kommen, der nicht mit Feuer und Trompeten und total begeistert ist, sondern die sich auch selber um den Aufstieg gebracht haben. Und das wird ein bisschen die Chance sein. Ich hoffe sehr, dass die Dadi und Gomez irgendwo sich erinnern können an das, was sie mal leistungstechnisch abrufen konnten. Und dann werden sie uns helfen in der Relegation, wenn Gomez so spielt, wie er in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Dann reicht es ja nicht mal, um an dem völlig indisponierten Nicolas Gonzalez vorbeizukommen. Bei Didavi habe ich immer Hoffnung, ich bin da naiv, ich war immer meine Lieblingsspieler, ich habe immer Hoffnung, aber er hat schon ganz fürchterliche Spiele diese Saison gemacht. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass die beiden entscheidend sein können. Wäre natürlich toll, in Topform bringen sie uns mit Sicherheit durch die Relegation, aber wenn sie das abrufen, was sie in den letzten 6 Monaten abgerufen haben, dann reicht es vielleicht nicht mal gegen Bayer Uerdingen.
Letztendlich ist es ja so, da kann ich dir jetzt auch nicht ersparen, dass vor der Saison der Deal, Didavi, Ginzek und noch ein bisschen was extra, da gab es ja einige VfB Stuttgart-Fans, kann ich mich noch daran erinnern, das ging so in die Richtung, boah, sind die Wolfsburger blöd, so ungefähr. Frage jetzt mal an das...
Ich war einer der lautesten.
Da siehst du, so rächt sich das dann. Wie sehr fehlt denn Daniel Ginzek? Fragen wir es mal lieber mal so rum.
Ja, also das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Also wir haben, ich meine, was haben wir vorne? Wir haben einen Antonis Donis, der wahnsinnig schnell ist, aber ansonsten immer in jedem zweiten Spiel versagt und so keinen einzigen Ball geradeaus spielen kann. Wir haben mit Gomez jemanden, der seinen Inklusionszwillingsbruder irgendwie momentan spielen lässt, statt sich selber. Und wir haben mit Gonzalez jemanden, der völlig überfordert in der ersten Liga ist. Und das ist unser Sturm. Mein Gott, hätte ich gerne den Ginczek zurück. Aber vor der Saison fand ich das auch einen unglaublich schlauen Plan und bin lachend an Wolfsburger Autos vorbeigelaufen. Mittlerweile denke ich mir, oh Gott, ich hätte ihn echt gern wieder. Vielleicht könnt ihr die nächsten beiden Spiele nochmal ausleihen oder so?
Ich denke kurz drüber nach, nein.
Ihr könntet doch die Davi haben.
Da sage ich auch nochmal kurz, nein, danke. Was hast du denn für Erwartungen ans Spiel am Samstag?
Ja, du, seit Berlin bin ich so ernüchtert. Da ist alles drin. Ich habe überhaupt, es würde mich nicht wundern, wenn die 60.000 Fans im Rücken, die ja immer am Anfang da sind, wenn wir uns dazu peitschen, dass wir, wenn wir vielleicht eine Standardsituation am Anfang reinmachen oder eine ein, zwei gute Aktionen haben, dass wir 3-0 gegen den aufstrebenden VfL Wolfsburg gewinnen. Es würde mich aber auch nicht null wundern, wenn wir hoffnungs- und chancenlos 3-0 verlieren. Ich hab es aufgegeben, zu prognostizieren, weil immer dann, wenn wir in dieser Saison ein Bild hatten, wie diese Mannschaft, wie dieser Charakter, wie diese Taktik und dieses Team funktioniert, hat es danach nie geklappt. Und deswegen bin ich einfach zu pessimistisch. Ich hoffe natürlich, dass wir, ich meine, wir wissen ja, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen, sind wir rechnerisch sicher in der Relegation. Das ist ja klar. Das sollte bitte, bitte, bitte Antrieb und Motivation genug sein, im Verbund mit unseren Fans, das hinzukriegen. Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht die größte Hausmacht, die wir in Stuttgart je gesehen haben. Ne? Aber ich würde mich über kein schlechtes Ergebnis wundern. Ich habe das Spiel in Augsburg gesehen, seitdem wundere ich mich über gar nichts mehr.
Dann erspare ich dir mal einen Tipp, weil du ja eh nichts beitragen kannst, sagen wir es mal so. Aber ich stelle dir natürlich die Gretchenfrage, die Frage aller Fragen. Bleibt der VfB Stuttgart am Ende der Relegation erstklassig?
Ich möchte, also ich sage, die kurze Antwort lautet ja, die lange Antwort. Wir sind vor drei Jahren nicht abgestiegen, als wir in der 76. Minute in Paderborn durch Daniel Ginczek das 2-1 gemacht haben. Es war in der 76. Minute gerade so die Rettung. Ich glaube, es wird wahnsinnig eng. Es wird wieder so ein Ding sein, dass wir im Rückspiel in der 80. irgendwie das letzte Tor brauchen. Das glaube ich schon, dass wir es schaffen, aber es wird auf jeden Fall eng. Ich glaube nicht, dass wir durchmarschieren werden. Das bezweifle ich, das würde ich ausschließen.
Sagt Tim Meixner. Er ist, wie wir gehört haben, langjähriger VfB Stuttgart-Fan und Experte und natürlich auch mein Experte hier im Wölferradio für den VfB. Mit ihm habe ich gesprochen über das vorletzte Saisonspiel in Stuttgart am kommenden Samstag von unserem VfL. Und ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche.
Ein Vater ruft seinen Sohn zu sich, der Eintracht Braunschweig-Fan ist, und sagt: Junge, ich muss dir was sagen, du bist adoptiert. Der Eintracht Braunschweig-Fan guckt ganz schockiert und sagt: Ich dachte, ich bin euer leiblicher Sohn. Sagt der Vater: Ja, bist du auch, aber wirst gleich abgeholt.
Fan-Infos.
Und da möchte ich zunächst natürlich wieder darauf hinweisen, heute Abend im Hallenbad, im Saunaclub, wieder die Veranstaltung, Teil 2 sozusagen, zu Deine Stimme für den VfL, das Musikscouting, wo es ja dann auch ein Konzert im Hallenbad hinterher geben soll und so. Da war ja letzte Woche die erste Veranstaltung, lief auch alles ganz toll, wie ich mir habe sagen lassen. Und wer Bock hat, der soll da gerne auch mal vorbeischauen. Gab auch spontane Darbietungen, also VfL und Musik kombinieren, Fußballleidenschaft, Musik kombinieren, da ist man dann an der richtigen Adresse. Also heute Abend, ich glaube 18 Uhr, geht's wieder los. Und dann, wie vorhin schon mal angerissen, der Abschluss für unsere VfL-Frauen nach einer tollen Saison, Double-Feierlichkeiten, die finden am AOK-Stadion statt, im Allerpark. Und ja, gegen den ersten FFC Turbine Potsdam, das Spiel ist ja Sonntag 14 Uhr, drumherum gibt es ja ein großes Fanfest auf der Plaza vorm AOK-Stadion. Ab 12 Uhr startet Rahmenprogramm, Aktionen, Stände, Musik und hinterher auch dann Übergabe Meisterschale und so weiter und so fort. Große Bühne und dann ja, wird dann auch dort da am Allerpark, also nicht am Rathaus wie in den vergangenen Jahren, da wird dann die Mannschaft um Cheftrainer Stefan Lerch erwartet und ja, dann gibt es da sicherlich auch ein bisschen Interviews, ein bisschen Tränchen, weil ja einige ja, Frauen uns auch verlassen werden aus der Meistermannschaft. Ein buntes Rahmenprogramm insgesamt und da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Also wer Bock hat, auf alle Fälle hin, unsere Frauen feiern, die haben sich nämlich richtig verdient in dieser Saison wieder. Ja, und natürlich noch was Personelles so ein Stück weit in dieser Woche ganz interessant gewesen. Paul Seguin wird nicht zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Spielvereinigung Greuther Fürth, an die er ja ausgeliehen ist, die haben die Kaufoption gezogen. Paul, kommt ja quasi aus der Region Magdeburg, Heimatstadt und lange schon beim VfL gewesen. Wünschen dir viel Erfolg, alles Gute dann in Franken. Dagegen hat Elvis Rexbejay seinen Vertrag beim VfL, bei den Wölfen, bis 2023 verlängert. Er war ja neulich hier auch im Wölferradio zu Gast, bodenständiger Junge. Alles super, alles fein. Finde ich klasse, Elvis, dass du auch beim VfL bleibst, bei deinem Verein. Und ja, weiterhin alles Gute und ja, so eine tolle Leistung, wie du sie auch in dieser Saison gezeigt hast. Und dann geht es ja richtig auf Reisen am Samstag zum Spiel gegen Stuttgart. Der Samba-Zug ist im Einsatz. Ganz viele Fans, ganz viele VfL-Fans werden dort mit dabei sein und natürlich auch so anreisen nach Stuttgart. Euch viel Spaß im Samba-Zug. Ich kann leider nicht selber mitfahren, weil ich nämlich kommentieren muss. Und da muss man deutlich früher da sein, um das alles dann aufzubauen da in der Fremde. Aber sonst wäre ich sehr, sehr gerne mitgefahren im Samba-Zug. Damals in Kiel war ich auch mit dabei oder nach Kiel. Das war auch schon echt eine Gaudi, trotz des anstrengenden Relegationsspiels. Also, euch ganz viel Spaß da im Samba-Zug. Und sei auch noch darauf hingewiesen, es soll einen geschlossenen Auftritt geben. So wünscht es sich die aktuelle Fanszene. Und am besten tut man das mit einem aktuellen Fanshirt, ne? Meistershirt hat die aktuelle Fanszene da rausgegeben. Und 10 Jahre deutscher Meister steht da drauf. Kann man auch im Sonderzug noch erwerben, dass da alle möglichst in Grün und Weiß da auch auflaufen, im selben Shirt. Und am Spiel gegen Augsburg, beim letzten Heimspiel, da gibt es ja auch einen Fanmarsch anlässlich 10 Jahre Meisterschaft, auch mit diesem Shirt, dass da alle einheitlich unterwegs sind, wäre eine tolle Sache. Also, wie gesagt, 15 Euro kostet das Ding, kann man sich dann gerne zulegen, unter anderem dann auch im Sonderzug nach Stuttgart. Ja, habe ich eben schon anklingen lassen, Wölfe Radio Arena live, natürlich auch beim letzten Heimspiel der Saison am Start in Stuttgart am Samstag, dem wichtigen Spiel, wo wir uns den Traum von Europa weiter am Leben erhalten wollen. Ja, 2 Siege musst du, glaube ich, auch noch holen, so eng wie das ist, und Malte und ich werden das für euch begleiten. Also wenn ihr nicht in Stuttgart sein könnt, im Sonderzug mitfahren könnt oder sonst irgendwie ins Stadion schafft, sind wir für euch am Gerät sozusagen, und ihr könnt es dann am Livestream unter wölferadio.de gerne euch reinziehen, wie wir das Spiel begleiten und hoffentlich dann auch den nächsten Dreier einfahren und wie gesagt, dann ein bisschen weiter träumen dürfen von Kopenhagen, Telefon, Teneriffa, Sandstrand und so weiter und so fort. Ihr kennt den Song, vielleicht können wir ihn auch wieder bald gemeinsam singen, wäre eine tolle Geschichte. Und damit wäre ich durch für diese Woche. Wölfe Radio, der Podcast, der VfL-Podcast verabschiedet sich. Schreibt mir wie immer, wie ihr die Sendung gefunden habt, eure Meinung auch zu den verschiedenen Themen, zur Zuschauergeschichte, zur Chance des VfL auf Europa. Wie findet ihr das Ganze? Natürlich auch zu den Meinungen meiner Gesprächsgäste hier. Dürft ihr auch gerne immer euch äußern beim Wolfsblog oder aber auch bei Facebook. Gerne, gerne, gerne. Immer gerne her damit mit euren Meinungen. Und ja, demnächst bitte wieder auch darauf achten. Es gibt wieder die berühmte Wölfe-Radio-Umfrage, die ich ja mache, immer so zum Ende einer Saison, wie euch das Wölfe-Radio generell gefällt und so weiter und so fort. Das werde ich dann demnächst ordentlich posten und nochmal promoten. Dann schaut mal bitte nach und dann stimmt da fleißig ab, damit man ja auch so ein bisschen Feedback bekommt, dass man hier, was man hier so macht und was man hier so treibt und wie es euch gefällt. Ja, und das soll es dann gewesen sein. Danke fürs Zuhören, wie immer, und bleibt geschmeidig. Denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.
der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.